unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts unter Pfarrerstöchtern, Geheimnisse der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, ich bin stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit und mein Gegenüber ist meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Hallo Johanna.
Hallo Sabine.
Ja, da sitzen wir wieder mittendrin in der Wahnsinnsgeschichte zwischen Jakob und Esau. Jakob musste ja flüchten, weil er seinen Bruder Esau nicht nur um das Erstgeburtsrecht, sondern auch noch um den väterlichen Segen gebracht hat. Also er ist ein schlimmer Finger, muss man sagen. Und er hat sich jetzt aus der ganzen Familie entfernen müssen, weil ihm der Bruder Esau nach dem Leben trachtet. Der wollte sich das nicht gefallen lassen. Wir sind gleich bei Jakob dran, also wir begleiten Jakob, wir bleiben immer an Jakob dran, so wie Gott auch. Gott wandert ja auch mit Jakob mit. Und Jakob zieht aus Beersheba weg von seinem Vater Isaak, von seiner Mutter Rebekka und von seinem Bruder Esau und geht nach Haran, darüber haben wir ja das letzte Mal gesprochen. Angeblich ist es eine Brautwerbung, die er da vornehmen soll, in Wirklichkeit rennt er um sein Leben. Denn der Bruder Esau trachtet ihm nach selbigem.
Ist ja hübsch, dass dieses Beersheba, da heißt es, das hat den Zusatz und es heißt Beersheba bis heute. Und das ist, was weiß ich, vor 2500 oder 600 Jahren steht der Satz, es heißt Beersheba bis heute. Aber Beersheba gibt es ja heute noch.
Immer noch.
Gibt es immer noch.
Dieser Satz ist aktuell geblieben. Bis heute.
Ja.
Sehr schön. Und dann kommt er an einen bestimmten Ort auf dem Weg nach Haran, der aber jetzt noch nicht klar ist und die Sonne geht unter und er ist ganz allein und nimmt einen Stein als Kopfkissen und legt seinen Kopf drauf und schläft ein. Und jetzt kommt eine der berühmtesten Geschichten der Bibel, eine der berühmtesten Szenen der Bibel, die ist auch oft gemalt worden und ja, wir hören sie einfach mal an.
Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels.
Ja, das ist die berühmte Geschichte von der Himmelsleiter, von dem Traum der Engel, die auf und absteigen. Also er selber geht nicht drauf. Es ist nicht so, dass er selber im Mittelpunkt steht, sondern er ist nur ein Träumender. Er erlebt, wie die Engel auf und absteigen und oben am Gipfel der Treppe steht Gott und spricht zu ihm runter.
Na, so ganz ist es nicht. Wenn man genau in den hebräischen Text schaut, dann steht Gott nicht oben an der Leiter, sondern er steht sozusagen oberhalb seines Kopfes. Er steht unten an der Leiter.
Er steht unten an der Leiter.
Ja.
Er ist runtergekommen.
Ja. Es ist sozusagen eine Theophanie. Es ist
eine Gotteserscheinung.
Eine Gotteserscheinung und ein Herunterkommen Gottes. Und auf der einen Seite bestätigt dann Gott seine Gegenwart und seine Präsenz bei diesem Jakob. Und auf der anderen Seite wird ganz nüchtern das Land abgemessen. Weil Bethel heißt Haus Gottes. Und zunächst mal wird dann dem Jakob die Behütung und Begleitung dieses Gottes, der an dieser Stelle El heißt, zugesprochen und auf der anderen Seite wird das Land abgemessen, das Gott ihm geben wird. Also das ist eine der zentralen Vermessungen des Landes Israel.
Mhm, die Vermessung der Welt.
Die Vermessung
der, genau, Jakobschen
Welt. Der Jakobschen Welt ist das. Und wir treffen hier auf einen Gott, der wird als El bezeichnet. Das hatten wir schon in der Schöpfungsgeschichte, dass wir den kanaanäischen Namen, den Anführungsstriche heidnischen Namen, also nicht israelitischen Namen Gottes hier kennen. Das heißt, der Jakob macht einen heiligen Ort aus diesem Haus Gottes, indem er dem israelischen Gott ein kanaanäisches Heiligtum widmet. Also so wie auch bei uns viele Kirchen auf früher
heidnischen
mhm. oder in Anführungsstrichen heidnischen mhm. rituellen Orten mhm. stehen, mhm. so wird auch hier der Ort umgewidmet.
Umgewidmet. Mhm. Ah, ja. Aber interessant finde ich auch als zweites, dass der Traum, ich habe ein bisschen mich mit Traumdeutung beschäftigt und der Traum ist ja, der sagt ja angeblich was. Es gibt ja unterschiedliche Theorien zum Traum. Es gibt ja Theorien, die sagen, also unser Gehirn reagiert sich einfach ab. Was wir tagsüber erlebt haben, das wird nachts mit wirrem Zeug abgearbeitet. Da gibt es also mehr oder weniger Blitze im Kopf, die halt irgendwie die Nerven entlasten oder weiß der Geier was. Und die anderen sagen, ja, ein Traum hat was zu bedeuten. Ein Traum sagt etwas aus über unseren inneren Zustand. Interessant ist, dass sich die Traumdeutung des Altertums von unserer Traumdeutung dadurch unterscheidet, dass der Traum in früherer Zeit von außen kam. Also Traum war eine Botschaft von außen in den Menschen. Heutzutage kommt die Traumdeutung dazu, dass der Traum eine Botschaft aus dem Inneren des Menschen ist.
So würde ich es nicht ganz sagen. Also wenn wir jetzt mal die Traumdeutungsmuster von C.G. Jung angucken, ja. Also dem großen Erfinder der Traumdeutung, ja. Da kann man nicht sagen, es kommt aus dem Inneren. Ja, man kann sagen, es kommt aus dem Inneren, aber es kommt sozusagen aus einem Inneren, das weiter ist, als ich jetzt gerade bin. Der Traum ist ein Teil der sogenannten Individuation des Menschen. Der Mensch ist auf ein bestimmtes Ziel hin, im guten Falle in einem bestimmten Reifungsziel hin wachsender Mensch. Und der Traum ist von diesem Ziel her ein Hinweis. Wohin willst du wachsen? Wir haben ja auch bei dem Jakob haben wir eine Entwicklungsgeschichte. Wir haben also diesen Muttersöhnchen, das macht, was die Mutter sagt und sich dadurch in eine wirklich, also wir haben den jetzt immer als Betrüger abgehandelt, aber die Situation, in der der ist, jetzt, wo er das träumt, ist richtig nicht gut.
Nein, er ist ganz allein.
Er ist ganz allein, sein Bruder will ihn umbringen, sein Vater ist total enttäuscht von ihm und seine Mutter, die guckt, dass er aus dem System rauskommt, ja. Und jetzt begegnet er einem Reifungsschub. Es wird ihm seine Zukunft gezeigt, es wird ihm auch ein Land gezeigt, in das er wieder zurückkommen soll. Es wird ihm ein Ziel gezeigt. Und wenn man es sozusagen auf der Traumdeuterebene sieht, dann ist der Traum, der kommt zwar aus unserem Innern, aber er kommt von dort, was wir vielleicht einmal sein können.
Er kommt von dort her, wo wir hingehen.
Ja. Was wir sein können.
Also es gibt
einen ganz tollen Satz im Neuen Testament, der heißt, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Und aus dieser Zukunft, von dem, was wir sein werden oder was wir sein könnten, wo unsere Potenziale liegen, daher kommt der Traum zu uns. Insofern kommt er schon auch ein bisschen von außen.
Gibt es solche Träume?
Wegweisende Träume?
Ja.
Die gibt es ja. Da gibt es ja ganze Forschungsrichtungen dazu. Es gibt auch ganz typische Träume für pubertierende Menschen, für Menschen, die sich von ihren Eltern trennen, die aus dem Elternhaus gehen. Es gibt musterhafte Träume, wo man
es gibt
ganz
zum Beispiel,
genau weiß.
Es gibt Träume, die auf der ganzen Welt gleich geträumt werden. Zum Beispiel den Traum, in dem man abstürzt. Das wird auf der ganzen Welt, also übergreifend über alle Kulturen, ist das ein Traum, der alle Menschen immer mal wieder heimsucht, dass sie fallen.
Zähne ausfallen.
Mhm. Oder was auch gerne geträumt wird, das Versagen. Das habe ich zum Beispiel häufiger, dass ich auf einer Rednerbühne stehe und ich soll was sagen und dann weiß ich aber nicht was. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe auch mal geträumt, dass ich jetzt, also mein Gott, mit über 50 Jahren, musste ich Abitur schreiben und ich wusste aber nichts mehr. Also ich saß da vor den Aufgaben und mir brach der Schweiß aus. das ist jetzt kein Traum, der über alle Grenzen hinweg geträumt wird. Aber was zum Beispiel auch ein globaler Traum ist, ist der Traum, weglaufen zu wollen und nicht zu können. Mhm. Also der Sturz und die Flucht, die nicht gelingt. Ja. Das sind ja Träume, die global sein sollen, habe ich jedenfalls gelesen.
Triebe. Also es gibt auch so Key-Träume, also so Schlüsselträume, an die man sich ein Leben lang erinnert. Also zum Beispiel diese Versagensträume. Oft erinnert man sich dran. Und ich erinnere mich an einen Traum, den ich vielleicht mit 17 oder 18 geträumt habe. Wir waren ja zusammen mit unseren Eltern mal auch in Griechenland und unter anderem auf Volos. Und da waren wir in einem Hotel, das hat mit Blick aufs Meer.
War das nicht Nauplia?
Nein, das war in dem Fall war es jetzt die Halbinsel Volos. Zumindest in meinem Traum war das so. Und da haben wir aufs Meer geguckt und ich habe geträumt, ich bin an diesem Ort, ich war vielleicht 17 oder 18, und bin an diesem Ort und es kommt ein Tsunami. Es kommt eine riesige Welle, die ist so hoch wie das Hotel, kommt auf diesen Balkon zu und nimmt mich mit. Und ich habe eine wahnsinnige Angst und ich bin am Gipfel dieser Welle und aus der Angst wird plötzlich eine reine Freude.
Euphorie.
Eine totale Euphorie, wie wenn ich…
Wellenreiter?
Ja. Also Surfer. Ich werde aus einem Opfer, werde ich zum Wellenreiter und mich trägt diese Welle auf das Meer hinaus. Das ist zum Beispiel, so habe ich das später dann gedeutet, der Ablösungstraum von meiner Familie. Ich verlasse meine Familie und
große Angst.
Es entsteht große Angst und aus dieser, und da kommt jetzt die Verheißung im Traum, aus dieser Angst wird große Freude.
Toll.
Und das ist zum Beispiel so ein Key-Traum, den werde ich nie vergessen. Der ist dann auch so der bebirgt eine Lebenserfahrung, die den Mut macht, in die Zukunft zu gehen. Und das hat der.
Das ist deine Engels.
Das ist deine meine Engelsleiter. Jakobsleiter, ist eine Welle.
Ja, interessant. Ja. Aber warum braucht es hier die Engel? Die Engel, die auf und nieder gehen. Engel haben wir ja bisher, also Gott erscheint als drei Engel. Und das hatten wir mal.
Ja, darüber haben wir schon mal gesprochen. Ja. Es gibt eine Schicht, wir haben ja darüber gesprochen, wie spricht Gott zu den Menschen. Und wir haben die Gebetsform gefunden, wir haben die Stimme aus dem Off gefunden, aus dem Nichts, wie beim Abraham. Und dann haben wir immer noch diese Ebene, wo die Vorstellung ist, Gott spricht in Träumen.
Ja.
Und das ist sozusagen aus dieser Erzählkiste der Gottesbegegnungen mit Träumen. Die gibt es ja auch in der ganzen Antike.
Das Interessante ist aber, dass hier eine Treppe erscheint, die nach oben führt und wo Engel auf und ab gehen. Die ist doch eigentlich gar nicht, die ist doch gar nicht nötig. Gott könnte doch auch so in Träumen sprechen. Warum diese unglaublich eindrückliche Geschichte von der Engelsleiter? Das Tor zum Himmel, deshalb vielleicht.
Ja, und dass Gott umgeben ist von einem, der ist nicht allein, der Gott. Der ist zwar… der ist umgeben von Heerscharen, sagen wir ja auch. Der hat so eine Art von Begleitern um dich, die dann, wo man sich dann vorstellt, dass diese Engel dann den Jakob auch begleiten, dass die auf seinem Weg mit ihm gehen. Und man muss sich das so vorstellen, wir haben, als wir über den Turmbau zu Babel gesprochen haben, haben über diese Zikkurat-Türme gesprochen, die so in Stufen hochgehen.
Ja.
Und das ist die Vorstellung auch von diesen Türmen, wie beim Turmbau zu Babel.
Also keine Leiter, wie wir sie an die Dachrinne
so
lehnen?
Nein, es ist so eine Art Turm.
Ja.
Und da kommt Gott runter.
Ja.
Und diese gleiche Gottesbegegnung mit den Engeln, das hat übrigens dann, wir werden dahin noch kommen, hat der Jesaja, als er berufen wird, sieht er Gott umgeben von diesen Engeln.
Also der Prophet.
Der Prophet Jesaja.
Mhm. Ja. Gut, also wir lassen jetzt den Jakob aufwachen und er steht auch auf und hebt den Kopf von seinem Stein auf und gibt dem Ort den Namen Bethel, Gotteshaus, so wie es da in der Verheißung stand. Früher hieß die Stadt Luz, wird da noch dazu gesagt. Und jetzt macht er ein Gelübde. Und das finde ich ganz interessant, das Gelübde, denn er stellt Bedingungen in diesem Gelübde. Er sagt jetzt nicht, lieber Gott, ich werde dir jetzt alles übereignen, was ich habe, sondern er sagt, wenn Gott mit mir ist und mich auf diesem Weg, den ich eingeschlagen habe, behütet, wenn er mir Brot zum Essen und Kleider zum Anziehen gibt, wenn ich wohlbehalten heimkehre in das Haus meines Vaters und der Herr sich mir als Gott erweist, dann soll der Stein, den ich hier als Stein mal aufgestellt habe, ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir schenkst, will ich dir den zehnten Teil geben. Also er stellt eine Bedingung. Es ist jetzt, das ist auch wieder typisch, typisch Jakob, würde ich sagen. Er ist jetzt nicht so beeindruckt von dem Traum, dass er also zitternd und zagend den Weg fortsetzt, sondern er überlegt sich gleich, was er daraus für einen Vorteil haben kann aus dieser Begegnung.
Naja, aber es ist ja auch, das ist ja auch verständlich, weil so ein Versprechen, Gott gibt ihm ja ein Versprechen nach Land,
ja,
und dass er wieder heimkehren wird. Und dann muss sich diese Verheißung muss sich auch bewähren. Mhm. Also er lässt sich nicht so hinhalten wie sein Großvater Abraham, der ja irgendwie sein Leben lang…
Er hat gelernt aus dieser…
Ja, sondern er sagt, okay, dieser Gott, diese Begleitung, die möchte ich auch spüren.
Ja.
Und wenn das alles so wie versprochen passiert, dann komme ich zurück und mache dann ein Gott, ein Jahwe-Heiligtum, ein Jahwe-Heiligtum daraus.
Und wenn nicht, dann nicht.
Wenn nicht, dann nicht. Und bis heute haben wir ja, was weiß ich, Diakonie-Einrichtungen, die Bethel heißen. Ja. Diese großen Einrichtungen, wo kranke und alte und behinderte Menschen gepflegt werden, die heißen alle nach diesem Ort Bethel. Ja. Ja.
Jakob macht sich jetzt auf und geht zu seinem Onkel Laban. Und da kommt er an einen Brunnen auf freiem Feld. Und da lagern drei Herden von Schafen und Ziegen. Und es ist wohl so, dass man den Brunnen nicht immer aufgemacht hat, sondern der war verschlossen.
Ein dass
Brunnen
er nicht verunreinigt wird.
Ja, damit nichts reinfällt.
Ja, natürlich. Damit es nicht, wenn tote Tiere da reinfallen oder sowas, dann ist ja sofort alles verunreinigt.
Ja, und dann sterben die Leute, die daraus trinken. Deswegen ist auf einem Brunnen ein großer Stein. Muss man sich wie so einen Mühlstein vorstellen, denke ich mal, ne? Und wenn dann alle beisammen waren, dann hat also gewartet, bis mehrere Herden da waren und dann hat man den Stein weggeschoben und dann haben alle getrunken und dann hat man den Stein wieder drauf. Also weil, ich nehme mal an, den konnte man alleine nicht weg.
Nein, man konnte ihn nicht, man musste mindestens 6 Leute sein, also Hirten, die von den 3 Herden herkommen, um diesen Stein überhaupt hochzuheben.
Ja, und dann schob man den Stein wieder zurück an seinen Platz und der Jakob fragte die Leute dort, wo seid ihr her? Aus Haran, sagen die. Und dann fragte sie, kennt ihr den Laban, mein Onkel? Und da sagen die, ja, den kennen sie. Und dann fragt er, geht's ihm gut? Und sie sagen, ja. Und da kommt die Rachel mit der Herde ihres Vaters Laban. Und hier steht in der Bibel, denn sie war eine Hirtin. Sie hat also einen Beruf. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier mitkriege, dass eine Frau einen Beruf hat.
Genau. Und zwar ein Männerberuf.
Ja.
Also diese Rahel oder Rachel ist eine Hirtin unter Hirten.
Ja.
Und das ist auffällig, weil normalerweise die Frauen nicht raus aufs Feld gehen mit den Tieren.
Ja.
Also die wird schon vorgestellt als
was
Selbstständige, als was Besonderes. Mhm. Und dann kommt ja Jakob und nimmt den Stein von
jetzt
der…
Jetzt pass auf, jetzt, kommt die, jetzt sitzen die ganzen Herden vor dem Brunnen und wollen den aufmachen, damit die Herden trinken können. Und dann kommt Jakob und macht den Stein vom Brunnen. Und zwar allein, oder?
Er macht den allein vom Brunnen. Und hier sieht man jetzt schon, dass dieser göttliche Segen wirkt.
Ja.
Weil dieser schmale, unhaarige, glatte Jakob ist nach dem Segen plötzlich ein Heros. Also der kann den Stein jetzt alleine heben. Ja? Der wird vorgestellt jetzt plötzlich als…
Als Herkules.
Als Herkules, ja. Plötzlich hat er unbändige Kraft.
Mhm. Und er benimmt, es kommt noch was Komisches jetzt, er küsst nämlich die Rahel und beginnt zu weinen. Ist es damals üblich gewesen, dass man Frauen…
Auf keinen Fall.
Also, mitten auf der… wildfremde Frauen um den Hals fällt und die küsst?
Das ist auf keinen Fall der Fall gewesen, sondern es ist die Beschreibung von Liebe auf den ersten Blick.
Und dann fängt er auch noch an zu weinen. Er bricht in Tränen wegen dieser Liebe.
Mhm. Zum ersten Mal weint er. Wir haben ja… Vorher hat er ja rumbetrogen.
Und zwar laut steht hier.
Ja. Er hat rumbetrogen und sein Bruder hat ihn gehasst und in keiner dieser Situationen hat er geweint.
Ja.
aber jetzt weint er vor Liebe. Also das ist, da will, die Geschichte will beschreiben, dass auf einen Blick dieses Paar sich begegnet und sich
verloren ist.
Verloren ist, ja.
Und Jakob sagte zu Rachel, dass er eben ihr Cousin ist. Und dann holt sie den Vater und der strömt herbei und begrüßt den Jakob, den Sohn seiner Schwester, und umarmt ihn und küsst ihn und so weiter und sagt, du bist wirklich mein Bein und mein Fleisch. Also wir sind verwandt. Das ist wieder diese Manifestation der Clanstruktur, genau. Und als der Jakob etwa einen Monat bei seinem Onkel Laban ist, sagt er zu ihm, du sollst nicht umsonst bei mir dienen, sondern sag mir einfach, was du für einen Lohn haben willst. Offenbar macht er sich sehr gut, nach einem Monat, da so ein bisschen Probezeit, ne? Und jetzt macht er sich sehr gut und dann bietet der Laban ihm einen Lohn an und der Jakob hat nur einen einzigen Wunsch an den Laban, er möchte die Rahel heiraten. Aber der Laban hat jetzt ein Problem, denn die Rahel hat eine ältere Schwester und die heißt Lea. Und diese Lea ist nicht halb so hübsch und halb so attraktiv wie die Rachel, sondern hatte matte Augen, steht da, während die Rachel schön war von Gestalt und ein schönes Gesicht hatte und Jakob die Rachel liebt. Und er will die jüngere Tochter haben, aber es gibt eben noch die ältere. Und dann sagt der Laban, na gut, du kannst die Rachel haben und Jakob dient um sie, er bleibt also 7 Jahre, was auch immer das dann in Wirklichkeit gewesen sein mag. 7 echte Jahre waren es sicher nicht, sondern es ist ein Zeitraum.
Lange Zeit
dient er um sie und es kommt ihm aber nur ganz kurz auch vor, weil er sie so sehr liebt. Und dann kommt der Tag der Hochzeit und der Laban gibt ihm Rachel zur Frau.
Also man muss sich vorstellen, 500 Leute sind da, riesiges Fest, verschleierte Braut.
Es kommt, gibt auf eine Hochzeit, es kommt eine tief verschleierte Braut zum Festmahl und er tanzt mit dieser Braut oder ich weiß nicht, wie das damals ausgesehen hat, diese Hochzeitsfeiern, und er geht mit ihr dann ins Schlafgemach und schläft mit ihr und am nächsten Tag stellt sich raus, es ist unter dieser ganzen Stoffdecke, war nicht Rachel, sondern Lea.
Ja, das ist, im Hebräischen ist das wunderbar, da ist nur ein Schreckensruf, der heißt Hineni Lea, also oh Gott, Lea.
Ja.
Also der
hat es aber im Bett nicht gemerkt.
Der hat es im Bett nicht gemerkt.
Vermutlich. Auch da war offenbar stockfinstere Nacht. Man hat also alles schön Licht aus und so weiter.
Ja.
Und dann am nächsten Morgen, hier steht in meiner Einheitsübersetzung, in meiner politisch korrekten, heißt es, am Morgen stellte sich heraus, es war Lea.
Nee, das ist also in direkter Rede im Hebräischen. So, man hört sich nicht das.
Lieber Himmel.
Ja, du lieber Himmel, ja. Und dann kommt der Laban daher.
Am nächsten Tag.
Als er sich erklären soll, sagt er dann, bei uns ist es Sitte, dass die Ältere vor der Jüngeren heiraten muss. Und deswegen musste ich dir jetzt, leider war ich gezwungen, dir meine etwas dumpfe Tochter Nummer 1 Lea zu geben.
Unterzujubeln.
Unterzujubeln. Im wahrsten Sinn des Wortes, unterzujubeln.
Ja, genau. Und das Interessante ist, dass der Betrüger betrogen wird. Der Betrüger hat seinen Meister gefunden.
Genau, Jakob der Betrüger.
Wird von seinem eigenen Onkel über den Tisch gezogen.
Ja. Genau. Und zwar dann auch noch mit einer Lüge garniert, weil die Wissenschaftler wenigstens behaupten, es gäbe kein Gesetz, nachdem die Ältere zuerst verheiratet werden.
Also er wollte sie los sein, weil er dachte, er bleibt auf ihr sitzen.
Ja, so ist es. Also er hatte sie erstmal schon mal im wahrsten Sinne, genau, untergejubelt. Ja.
Das ist eine ganz tragische Figur, die Lea. Ganz tragisch. Aber sie ist auch eine große Mutter. Also sie ist eine große Stammesmutter, da kommen wir aber gleich noch drauf.
Auch eine Kämpferin.
Ja, auch, und was für eine. Mhm. Aber sie hat immer die schlechtere Position. Sie ist so eine Art Esau in diesem Geschwisterduo mit Rachel zusammen.
Ja.
Und ist natürlich auch nicht schön, du wachst morgens auf, dein Mann kriegt einen Riesenschreck und rennt dann zum Schwiegervater und beschwert sich. Stell dir mal vor, was das für eine Hochzeitsnacht ist. Und dann kommt der Vater und beschwichtigt da und der, nimm sie doch bitte auch. Du kriegst aber jetzt die Rachel auch noch. Er darf ja die Rachel gleich danach, er muss jetzt eine Brautwoche mit Lea abhalten, er muss jetzt also eine Woche bei ihr liegen und dann kriegt er die Rachel. Und für die muss er dann nachträglich nochmal dienen.
Genau.
Aber erstmal darf er jetzt eine…
Verdienst und Vorschuss ist das
genau,
sozusagen.
Genau, er geht jetzt eine Woche mit Lea in die Brautwoche und dann gibt ihm Laban noch seine Tochter Rachel obendrauf. Dazu kommen noch 2 Mägde, das habe ich vergessen zu sagen, nämlich Silpa, Lea kriegt die Magd Silpa dazu und Rachel bekommt die Magd Bilha. Die spielen später auch noch eine Rolle, da kommen wir gleich drauf.
Und Lea ist übersetzt die Kuh.
Ja.
Und Rachel ist übersetzt das Mutterschaf.
Naja.
Okay.
Ja, ist auch sehr,
also
sehr
die haben, wir befinden uns in hirtigen Umgebungen und die Hirtin selbst heißt Mutterschaf. Ja.
Ja. Mhm. Und der Herr sieht, also Gott sieht, dass Lea zurückgesetzt ist und jetzt hebt er sie sozusagen heraus, er öffnet ihren Mutterschoß. Während Rachel, bei deren Anblick den Jakob der Blitz trifft, die bleibt unfruchtbar. Und der Mutterschoß der Lea öffnet sich und sie gebiert ihm einen Sohn, nämlich den ersten Sohn Ruben. Ruben gibt es relativ häufig auch bei uns. Ich kenne mehrere Leute, die ihren Sohn Ruben genannt haben. Ruben sehet ein Sohn. Und sie sagt zu sich, der Herr hat mein Elend gesehen, jetzt wird mein Mann mich lieben. Und dann wird sie wieder schwanger und gebiert wieder einen Sohn und sagt, der Herr hat gehört, dass ich zurückgesetzt bin und hat mir noch einen Sohn geschenkt und den nennt sie Simeon, Hörer. Und dann wird sie ein drittes Mal schwanger und gebiert wieder einen Sohn und dann sagt sie, endlich wird mein Mann an mir hängen, denn ich habe ihm drei Söhne geboren und sie nennt den Sohn Levi, Anhang. Stell dir mal vor, jedes Mal glaubt sie, ihr Mann liebt sie jetzt, aber offenbar tritt es nicht ein, denn sie muss immer noch weitere Söhne kriegen und er liebt sie doch nicht.
Er wird sie nie lieben.
Und dann wird sie wieder schwanger und gebiert ihm wieder einen Sohn und dann sagt sie, diesmal will ich dem Herrn danken und nennt ihn Juda, Dank. Und dann bekam sie vorerst, muss man sagen, keine Kinder mehr und die Rachel sieht, dass sie selber Jakob keine Kinder gebären kann und wird eifersüchtig auf die Schwester und sagt zu Jakob, verschaff mir Söhne, wenn nicht, dann sterbe ich. Stell dir mal vor, was da für ein Druck im Kessel ist, dass die Frauen sterben wollen, wenn sie keine Kinder, / Söhne bekommen. Und der Jakob wird jetzt sauer auf die Rachel und sagt, bin ich vielleicht Gott, dass ich dir die Leibesfrucht versagen kann? Mehr als mit dir schlafen kann ich nicht. Und sie antwortet, dann geh zu meiner Magd, der Bilha, und sie soll auf meinen Knien gebären und ich komme dadurch zu Kindern. Das hatten wir alles schon mal bei Sarah und Hagar und genauso wollen die es jetzt auch machen.
Also dieses Adoptionsrecht sozusagen.
Ja, und wir haben es ja auch schon mal mit der Geschichte der Magd erklärt, dass die sich die Sklavin dann zwischen die Beine der Herrin gelegt hat und dort sozusagen befruchtet worden ist.
Genau.
Und die Bilha wird dann schwanger und gebiert Jakob einen Sohn und Rachel sagt dann, Gott hat mir Recht verschafft und mir auch einen Sohn geschenkt und deshalb nennt sie ihn Dan, den Richter. Und die Bilha, die Magd der Rachel, wird wieder schwanger und gebiert Jakob einen zweiten Sohn. Und da sagt die Rachel, Gottes Kämpfe habe ich ausgestanden mit meiner Schwester und ich habe mich durchgesetzt und so nennt sie ihn Naphtali, den Kämpfer.
Jetzt hat er 6 Söhne, 4 von der Lea und 2 von der Rachel.
Von den Mägden der Rachel, 0 Söhne von Rachel.
0 von ihr persönlich, aber sozusagen Adoptivsöhne.
Ja, genau. Aber da siehst du mal, was das für ein wahnsinniger Stress ist für die Frauen. So, und Lea sieht jetzt, 6 Söhne sind jetzt da. Und als Lea sieht, dass sie selber keine Kinder mehr kriegen kann, sagt sie zu ihrer Magd Silpa, jetzt gehst du auch zu Jakob und holst noch weitere Söhne ab. Und die Magd Silpa gebar Jakob einen Sohn und die Lea nannte ihn Gad, Glück. Und als Leas Magd Silpa Jakob einen zweiten Sohn schenkt, nennt ihn Lea Asche, Glückskind. Und jetzt hat der Jakob 8 Söhne von Lea oder von 2 Mägden. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Die Kinder werden groß und der Älteste, der Ruben, der geht jetzt raus zur Weizenernte und dann passiert Folgendes. Und das hören wir uns jetzt an.
Zur Zeit der Weizenernte ging Ruben aus und fand auf dem Feld Alraunen. Er brachte sie seiner Mutter Lea mit. Da sagte Rahel zu Lea, gib mir doch ein paar von den Alraunen deines Sohnes. Sie aber erwiderte ihr, ist es dir nicht genug, mir meinen Mann wegzunehmen? Nimmst du mir auch die Alraunen meines Sohnes weg? Da entgegnete Rahel, dann soll Jakob für die Alraunen deines Sohnes heute Nacht bei dir liegen. Als Jakob am Abend vom Feld kam, ging ihm Lea entgegen und sagte, zu mir, musst du kommen. Ich habe nämlich um den Preis der Alraunen meines Sohnes ein Recht auf dich erworben. So lag er in jener Nacht bei ihr.
Also man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass diese beiden Damen, Lea und Rahel, so richtig unterdrückt waren. Die waren im totalen Gebärstress, ein Gebärwettbewerb, den sie aber ehrlich gesagt selber angezettelt haben. Man sieht an keiner Stelle, dass der Jakob den angezettelt hätte, sondern das machen diese konkurrierenden Schwestern.
Ja.
Und
das macht das System.
Und es macht das System und es macht dieses, was ja keiner irgendwie in der Hand hat, die eine wird vom Jakob geliebt und die andere nicht. Also das ist das, was nie irgendjemand erklären kann und was man niemals ausgleichen kann.
Mhm. Auch nicht durch Sohn um Sohn.
Man kann es nicht. Und das erzählt ja die Geschichte auch, weil die eigentliche.
Du kannst es dir nicht verdienen.
Die eigentliche Heldin nach den damaligen Regeln ist ja eigentlich die Lea, weil die ist gebärfreudig. Und die Geschichte ist eine Gegengeschichte dazu.
Ja.
Das ist eine andere Form von Erwählung, die da stattfindet.
Ja.
Und da kommt plötzlich Liebe ins Spiel und er küsste sie und er weinte und er ist plötzlich zu Hause bei dieser Frau. Da kommt eine ganz andere Ebene rein, die eigentlich da gar nicht hingehört in diese Hirtenvölker.
Ja.
Da kommt die Emotion und jetzt greifen sie zu Tricks. Ja. Und Liebesäpfel nennen wir die Alraune. Das sind dann so magische Vorstellungen.
Ich habe Bilder dabei.
Ja.
Ich habe Bilder dabei. Ich habe mal nachgeguckt, was die Alraune ist. Ich kenne sie ja nur von Harry Potter. Da kommt sie vor in diesen Filmen.
Da kreischen die doch immer.
Ja, die kreischen. Und das ist auch so. Das ist auch tatsächlich so. Also die Alraune ist eine Frucht, die hat so eine kleine, sieht aus wie ein Veilchen, die Blüte. Und die sitzt auf so einem Teller aus flachen Blättern, sitzt so ein veilchenartige Blume drauf. Und dann später werden das so klitzekleine, wie Tomaten sehen die aus. Wie winzig kleine Tomätchen, so wie Cherrytomaten. Und alle Teile der Pflanzen enthalten Alkaloide, die starke Vergiftungserscheinungen auslösen. Also die Alraune ist eine wahnsinnig giftige Pflanze. Und unten drunter hat sie diese merkwürdigen Wurzeln, die sich in der Mitte teilen und so zwei Beine ausformen, weshalb es Alraunen gibt, die aussehen wie menschliche Puppen. Also das sind, denn deswegen fand man die immer gruselig. Deswegen sind die auch Zauber. Es ist eine Zauberfrucht, die Alraune. Aber eine giftige. Du musst wahnsinnig aufpassen, was du davon nimmst und wie viel du davon nimmst. Und die spielt hier auch schon eine Rolle. Mhm. Bei der Fruchtbarkeit, aber die ist auch eben tödlich. Also wenn man zu viel davon isst, die ist absolut tödlich dann.
Ja, aber interessant ist ja, dass diese Frauen schachern um diesen Mann.
Ja.
Und dass im Grunde genommen seine Potenz verteilt wird.
Ja.
Und dazu gibt's gar nichts mehr zu sagen.
Nein, er hat gar nichts zu sagen. Ja. Ihm begegnet die Lea und sagt, du musst jetzt mit mir kommen.
Ja.
Ich habe dich heute Nacht.
Ich
habe dich gewonnen. Beim Würfelspiel.
Ja, ungefähr.
Und er latscht mit
und
legt sich zu ihr ins Bett rein. Also die Geschichte sagt ja eigentlich auch, dass offenbar Jakob keinen Grund mehr sieht, zu Lea zu gehen. Die hat ja mehrere Kinder schon und er sagt, jetzt kann ich es mir auch schenken. Jetzt ist es sowieso für mich saure Pflicht. So ein bisschen kommt die Geschichte so rüber. Denn Gott erhört jetzt Lea und sie wird schwanger und gebiert Jakob einen fünften Sohn. Also insgesamt ist es dann aber schon der neunte oder so. Und da sagt Lea, Gott hat mich dafür belohnt, dass ich meine Magd meinem Mann gegeben habe und sie nennt den Sohn Issachar, Lohn. Und dann wird sie noch einmal schwanger und gebiert Jakob ihren sechsten Sohn, der aber dann der zehnte ist. Und den nennt sie Sebulon, bleibe. Denn sie sagt, jetzt wird mein Mann endlich bei mir bleiben. Also sie hat immer Angst, verstoßen zu werden. Woher die rührt, weiß man nicht. Sie ist ja mit ihm verheiratet, aber sie hat immer Angst, dass sie rausfällt aus dem System.
Nein, sie hat nicht Angst, dass sie verstoßen wird. Das ist nicht denkbar. Sondern sie hat Angst, dass er nicht mehr zu ihr kommt und dass er sie nicht liebt. Es geht hier um die Liebe auf der einen Erzählebene. Und auf der anderen Erzählebene werden natürlich der Stammesverbund des Volkes Israel wird hier jetzt mal
da kommen wir
beschrieben.
Gleich drauf. Da kommen wir gleich drauf. Dann bekommt sie noch eine Tochter, die heißt Dina, von der wird später noch die Rede sein in einer anderen Folge. Und nun erinnert sich Gott an Rachel, steht da. Gott fällt Rachel wieder ein, ach, da war doch was. Und er erhört sie auch und öffnet ihr den Mutterschoß. Und da sagt sie, Gott hat die Schande von mir genommen und nennt den Sohn, den sie gebiert und der jetzt eine ganz zentrale Figur wird, den nennt sie Josef, den Zufüger. Und sie sagt natürlich auch gleich, der Herr gebe mir bitte noch einen weiteren Sohn dazu. Den bekommt sie ja dann auch noch, aber das wird eine ganz bittere Sache mit dem kleinen Benjamin, der dann der Letzte sein wird. So, ich habe ein Buch mitgebracht, und zwar hatten wir früher einen sehr guten Autor, Kai Michel hieß der. Also den gibt es natürlich noch, aber der schreibt nicht mehr für die Zeit, sondern schreibt dicke Bücher. Und der hat mit einem anderen Autor zusammen, Karel van Schaik, ein Buch geschrieben, das heißt Das Tagebuch der Menschheit, was die Bibel über unsere Evolution verrät. Das ist ein sehr, sehr schönes und interessantes Buch. Nicht alles, was wir hier besprechen, kommt darin vor, aber es kommt das eine oder andere darin vor. Und unter anderem geht es hier auch um die Frage der Polygamie. Er erklärt diesen unglaublichen Druck in den Familien und was das mit der Menschheitsentwicklung gemacht hat. Und da lese ich jetzt mal eine kleine Passage daraus vor. Also die Gründe für die Ablehnung fremder Frauen, ja, für die, wenn die Philisterinnen heiraten oder Kanaaniterinnen heiraten,
Hethiterinnen,
ja, dann regen sich ja die Eltern immer auf. Die Gründe für diese Ablehnung, dafür hat der Biologe William D. Hamilton formuliert. Lebewesen verhalten sich umso altruistischer zueinander, je enger sie miteinander verwandt sind. Je mehr Gene sie also miteinander teilen, das ist die Grundmaxime der Verwandtenselektion. Hamiltons Regel erklärt auch, warum es in Polygynen, Polygyn heißt, wenn ein Mann mehrere Frauen hat, also in polygynen Familien unter den verschiedenen Frauen eines Mannes zum Streit kommen muss. Sie sind in den meisten Fällen eben nicht miteinander verwandt. Hier ist es nicht so. Hier sind es ja zwei Schwestern, und haben deshalb keinen Grund, einander mit Selbstlosigkeit zu begegnen. Im Gegenteil, sie stehen in direkter Konkurrenz um die Ressourcen ihres Mannes. Jede versucht, die Favoritin des Patriarchen zu werden. Das verbessert die eigene Lage massiv, bringt den Sohn im Kampf ums Erbe in die beste Position, ist aber auch die Quelle zahlloser Intrigen. Und das ist der furchtbare Fluch der Polygamie, dass nämlich die Frauen einander zu Feindinnen werden. Warum ändert sich das später? Historisch betrachtet ist das Aufkommen monogamer Ehen besonders rätselhaft, denn jene Männer, die am meisten von polygynen Ehen profitieren, die reichen Aristokraten, sind auch meist jene, die den größten Einfluss auf das Entstehen von Normen und Gesetzen haben. Indes, wer die Patriarchengeschichten in der Bibel gelesen hat, der kann die Vorzüge der Monogamie nachvollziehen. Sie reduziert den Wettbewerb der Männer um die Frauen. Also es bleiben nicht mehr so viele Männer übrig, für die keine Frauen mehr da sind. Sie mindert die Konkurrenz zwischen den Frauen und unter den Söhnen. Auch gibt es in monogamen Gesellschaften weniger unverheiratete Männer und damit weniger Zündstoff für Gewalt. Aber bis zur Monogamie als regulärer Lebensform der Eliten ist es noch ein weiter Weg. Die kulturelle Evolution, so verrät uns die Bibel, setzt zunächst auf andere Mittel, auf Despoten und auf Warlords, die sich alles nahmen, was ihnen gefiel, und vor allem Frauen.
Aber wie gesagt, in unserer Geschichte kommt etwas Drittes eben ins Spiel. Da wird die Evolution an der Nase herumgeführt, weil jetzt die Liebe ins Spiel kommt. Da kommt eine Begegnung zustande, die mit all diesen Fragen, wie viel Geld hast du, wie fruchtbar bist du, all dieses
nichts
keine Rolle spielt.
Hat.
Es gibt an einer anderen Stelle auch, wo Hannah, das ist auch eine alttestamentliche Figur, wo die keine Kinder bekommt und immer in den Tempel rennt und keine Kinder bekommt und Gott bittet und er erhört sie nicht. Und dann sagt ihr Mann zu ihr, bist du mir nicht mehr wert als 10 Söhne? Also wo auch diese Dimension auf
es ist doch egal
scheint, es ist doch egal.
Dass aber ein bisschen war es bei Abraham ja auch so. Da hat ja auch gesagt, es ist dann gut, dann kriegt eben der Knecht alles.
Ja, das ist, ich glaube, das wird hier zart angedeutet, das wird ja nicht auserzählt, außer in diesem einen Satz, er küsste sie und er brach in Tränen aus, ja. Da kommt es durch, aber wird nicht auserzählt, es wird nichts von den Gefühlen berichtet oder so. Es ist aber trotzdem das tragende Motiv in dieser aussichtslosen Geschichte, also für die Lea aussichtslosen Geschichte und für die Rahel tödlichen Geschichte.
Ja, aber darauf kommen wir dann das nächste Mal in unserer nächsten Folge. Hast du dir ein gutes Wort zum Schluss ausgesucht?
Ja, das habe ich.
Ja, hier ist es schon. Es ist ein Psalm, der Psalm 91. Und da haben wir einen ganz kleinen, hast du dir ein ganz kleines Stück davon ausgesucht, das an den Traum erinnert, ja, den der Jakob am Fuße der Leiter hatte. Ja. Und das geht so.
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Das ist ja auch eine Art Segen.
Das ist eine Art Segen und das ist genau das, was Gott mit dem Jakob tut, der ihn auf seinem weiteren Weg begleitet. Auch wenn das der Jakob wirklich nicht in jeder Situation merkt, weil er wird ja, der Betrüger wird betrogen, aber es entsteht so etwas wie eine ausgleichende Gerechtigkeit, wo aber der behütete Jakob durch alle auch Leidenssituationen durchgeführt wird.
Ja, und Gott verlangt jetzt der Rachel nicht ab, 12 Söhne zu gebären. Und 12 müssen es ja werden. Und darüber reden wir dann das nächste Mal.
Tschüss. Das machen wir.
Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.